The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Ale Doğan und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Was war das wieder für eine Woche? Blicken wir ganz kurz zurück und schauen, was von dieser Woche übrig bleibt. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat auf dem sogenannten Weltgipfel zur Kernenergie die Abkehr von Atomkraft in Europa als strategischen Fehler bezeichnet. Sie hat von einer Renaissance der Kernenergie gesprochen. Die EU wolle in Zukunft die Entwicklung von Mini-Atomkraftwerken fördern. In Spanien mussten 7 rebellische Nonnen ihr Kloster räumen. Bekannt sind die Nonnen für ihre Süßigkeitenmanufaktur und dafür, dass sie den Vatikan nicht anerkennen. Und das schon seit 2024. Sie wollten als Gemeinschaft weiterhin im Kloster Belorado bleiben, zwar ohne Zugehörigkeit zur katholischen Kirche, aber einer ultrakonservativen Lehre folgend. Die Frauen, über deren Kampf global berichtet wurde, mussten ausziehen. Das Gründerehepaar von BioNTech, Uğur Şahin und Özlem Türeci, hat das operative Geschäft von BioNTech verlassen und wird eine neue Firma gründen. Diese soll sich auf die Entwicklung neuer Medikamente auf Basis der mRNA-Technik fokussieren. Die Technologie, die die meisten unter uns aus den Corona-Impfungen noch kennen. Die Aktie von BioNTech hat unmittelbar nach der Ankündigung rund 20 Prozentpunkte verloren. Der Intendant des ORF, Roland Weißmann, ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Ausgelöst wurde der Rücktritt durch den Vorwurf der sexuellen Belästigung einer Mitarbeiterin. Weißmann weist die Vorwürfe zurück. Eine Taskforce soll nun die Führungskultur des Senders untersuchen. Die Schweiz wird ihr Steuersystem reformieren, die sogenannte Heiratsstrafe. In den Auswirkungen ein bisschen vergleichbar mit dem deutschen Ehegattensplitting, die soll es nicht mehr geben. In einem Volksentscheid haben die Schweizer für die Individualbesteuerung gestimmt. Ehepaare und Personen, die in einer eingetragenen Partnerschaft leben, werden künftig nicht mehr gemeinsam, sondern wie unverheiratete Paare individuell besteuert. Durch die bisherige gemeinsame Besteuerung waren viele Paare in einen höheren Steuersatz gerutscht. Für die Umsetzung der Reform haben die Kantone ab sofort 6 Jahre Zeit. Australien hat der gesamten iranischen Fußballfrauenmannschaft ein Angebot für humanitäres Asyl gemacht. Die Spielerinnen hatten bei einem Spiel des Asia Cups in Australien die Nationalhymne nicht gesungen. Im iranischen Staatsfernsehen wurden sie dann als Verräterinnen bezeichnet. 6 der Spielerinnen haben nun tatsächlich Asyl beantragt und sind in Australien geblieben. Der Rest der Mannschaft ist in den Iran zurückgekehrt. Und damit sage ich, schöne neue Woche. Wer ist hier eigentlich Mitte? Tja, in Deutschland ist es offenbar jeder. Die Verkäuferin, der Ingenieur, die Chefärztin, der Privatjetflieger. Und auch Gregor Gysi. Der linken Politiker war zu Gast in einem 8. Tag live auf der Pioneer One und vor ausverkauftem Schiff antwortete er auf die Frage, ob er eigentlich reich ist.
Herr Gysi, sind Sie eigentlich reich?
Aus der Sicht meiner Kinder, ja.
Aus Ihrer eigenen Sicht?
Aus meiner Sicht würde ich sagen, ich bin gute Mitte.
Gute Mitte, das sagt Friedrich Merz von sich auch.
Ja, aber der ist noch Güter in der Mitte.
Noch Güter in der Mitte.
Aber ich bin natürlich Mitte, ich bin nicht unten. Ich verdiene ja auch gut, bestreite das auch gar nicht.
Dieser Ausschnitt sorgt seit seiner Veröffentlichung für ausufernde Diskussionen. Über 2 Millionen Menschen haben sich das angeschaut, 1000-fach diskutiert. Der Tenor vieler, Irritation. Bundestagsdiäten, Rechtsanwaltskanzlei, Autorentätigkeit, Gastredner, weitere Nebeneinkünfte, ist man da noch Mitte? Auch Bundeskanzler Friedrich Merz hatte ja einmal erklärt, er gehöre zur, Zitat, gehobenen Mittelschicht. Ein Mann, der durch seine BlackRock-Vergangenheit mit Millionenvermögen und Privatjet ausgestattet ist.
Also ich würde mich zu der gehobenen Mittelschicht in Deutschland zählen und nicht zu dieser kleinen, sehr vermögenden, sehr wohlhabenden Oberschicht. Dazu gehöre ich sicher nicht.
Wenn wir über Mitte sprechen, lohnt sich ein kurzer Blick auf die Zahlen. Statistisch gilt in Deutschland, die klassische Mittelschicht im engeren Sinne liegt zwischen 1.800 und 2.800 netto im Monat. Wer es etwas breiter definieren will, mit bis zu 4.400 Euro netto zählt man noch zur oberen Mittelschicht. Das bedeutet, ab 5.000 Euro Nettoeinkommen im Monat gehört man dann zur Oberschicht. Mit anderen Worten, man muss in Deutschland kein Oligarch sein, um statistisch reich zu sein. Und trotzdem passiert etwas Interessantes. Viele Menschen, die objektiv zu diesen oberen 10% gehören, beschreiben sich selbst gerne als Mitte. Umfragen, wie zum Beispiel die des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln im vergangenen Jahr, bestätigen das. 80% der Deutschen ordnen sich selbst der Mittelschicht zu, selbst Menschen mit deutlich überdurchschnittlichem Einkommen. Und jetzt der Realitätscheck. In Wahrheit sind es rund 63% der Bevölkerung, die laut IFO-Institut und Bertelsmann-Stiftung zur Einkommensmittelschicht gehören. Hinter all dem steht eine nicht unkomplizierte Frage. Warum fällt es vielen so schwer zu sagen, ich bin reich? Das ist kein Gregor Gysi und auch kein Friedrich Merz-Thema, sondern, so scheint mir, ein Deutschland-Thema. Hat es vielleicht etwas mit Sozialneid zu tun? Wer offen sagt, dass er reich ist, riskiert sofort den Verdacht, du hast zu viel und ich gönne es dir nicht. Ein anderer Grund könnte aber auch Bequemlichkeit sein. In der Mitte kann man sich gut verstecken. Dort ist man erfolgreich, aber nicht privilegiert, wohlhabend, aber ganz normal. Die Mitte ist der Ort, an dem Leistung anerkannt wird, ohne dass sofort Fragen nach Rechtmäßigkeit, Verantwortung oder Macht gestellt werden. Die Mitte ist ein Ort, an dem man, ganz Durchschnittsmensch, nicht allzu viel Aufsehen erregt. Unter dem Radar fliegt, fleißig ist und arbeitet, aber das große Rad, das drehen die anderen. Der offene Umgang mit Reichtum dagegen könnte Erwartungen erzeugen. Wer reich ist, der wird sichtbar. Dem wird Verantwortung zugeschrieben. Von dem wird erwartet, dass er sich nicht nur um sich selbst dreht, sondern einen über sich selbst hinausgehenden Anspruch hat. Der wird beäugt. Sein Tun und Lassen wird immer auch vor dem Hintergrund seines Wohlstands beurteilt. Und je höher auf der Pyramide man steht, umso weniger kann man auf die Verfehlungen anderer hinweisen. Es gibt keinen moralischen Ablass nach oben mehr. Die Mitte, sie ist also nicht nur ein statistischer Ort, sie ist auch ein Rückzugsort. Ein Ort, an dem man dazugehören kann, ohne sich erklären zu müssen. Ein gemütlicher Ort. Das große Rad, das sollen mal die da oben drehen. Eine neue Woche steht an. Sie wird wild, aber wir schaffen das. Hier kommt unser Wochenausblick. In der Nacht auf diesen Montag finden die Oscars statt. Für den besten Film ist unter anderem Sinners nominiert und der hat bereits Geschichte geschrieben. Der Vampir-Horrorfilm hat 16 Oscar-Nominierungen erhalten, so viele wie noch nie zuvor. Am Sonntag findet außerdem mit dem Grand Prix von China die Formel-1-Weltmeisterschaft statt und die Kommunalwahl in Hessen. Auch in Frankreich wird gewählt. Dort gilt die erste Runde der Kommunalwahlen als Stimmungstest für die Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr. Am Dienstag findet der Nvidia Investor Day in San Jose in Kalifornien statt. VW-Tochter Audi und Fraport veröffentlichen ihre Jahreszahlen. Am Mittwoch entscheidet die US-Notenbank Fed über den weiteren Kurs der Geldpolitik inklusive der Höhe des Leitzinses. Und eine aktualisierte Wirtschaftsprognose wird es auch geben. Am Donnerstag findet die EZB-Ratssitzung mit anschließender Bekanntgabe der Zinsentscheidung statt. Und von Donnerstag bis Sonntag findet die Leipziger Buchmesse statt. Das Motto: Wo Geschichten uns verbinden. Und natürlich ist nach der Landtagswahl vor der Landtagswahl. Die Woche wird enden mit der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am Sonntag. Die Landtagswahlen, sie beschäftigen uns dieses Jahr intensivst. Der Wahlsieg von Cem Özdemir in Baden-Württemberg vom vergangenen Sonntag dürfte auch in der kommenden Woche die Grünen im Bund beschäftigen. Meine Kollegin Karina Mössbauer hat mit dem Grünen-Vorsitzenden Felix Banaschak gesprochen und ihn gefragt, ob die eigene Partei für Özdemir im Wahlkampf eher eine Hypothek war.
Anders als auf dem Plakat fanden Sie das eigentlich schon an der Grenze zur Illoyalität, dass die Grünen so auf den Plakaten auch das Logo gar nicht stattfanden?
Die Wahlkämpfe, die in diesen Zeiten erfolgreich sind, nicht nur in Deutschland, sondern darüber hinaus, sind immer in gewisser Weise personalisiert, weil Menschen am Ende Menschen vertrauen und nicht Parteiprogrammen. Weil wir nicht nur die richtigen Inhalte und das richtige Programm brauchen, sondern auch emotionale Heimat für Menschen sein wollen, politische Heimat für Menschen sein wollen. Und Heimat wird eben von Menschen geschaffen und nicht von Spiegelstrichen. Und insofern war es richtig, wenn man jemanden hat, der diese Bekanntheit, diese Beliebtheit mitbringt, ihn auch in den Fokus der Kampagne zu setzen.
Banaschak räumt aber ein, Özdemir habe sich im Wahlkampf von bestimmten Klischees über die Grünen gelöst. Und daher gilt für ihn dieses Motto:
Kapieren, nicht kopieren. Und ich weiß, wie die Zerrbilder, die Images, die Stereotype über die Grünen sind. Cem hat es geschafft, sich von diesen Zerrbildern zu befreien. Er hat es in Teilen gegen die Partei gemacht. Ich will es mit der Partei gemeinsam.
Das gesamte Gespräch zwischen Karina Mössbauer und Felix Banaschak hören Sie im Hauptstadtbriefing. Reisen wir nach Luzern. Im vollbesetzten Auditorium der Universität Luzern haben die Pionierökonomen Lars Feld und Justus Haukapp gemeinsam mit Gabor Steingart über die aktuellen wirtschafts- und geopolitischen Herausforderungen diskutiert, und derer gibt es ja viele. Im Zentrum stand natürlich der Krieg zwischen Israel, den USA und dem Iran. Welche Folgen hat dieser Konflikt für die Märkte? Und wie lange könnte diese Phase der Unsicherheit noch anhalten? Feld und Haukapp blicken auf die Volatilität an den Finanzmärkten, auf Öl- und Gaspreise und auf die Frage, warum Kriege auch aus ökonomischer Perspektive irgendwann an ihre Grenzen stoßen.
Wir werden sicher noch in den kommenden Tagen, vielleicht auch Wochen, immer wieder hohe Volatilität auf den Märkten sehen. Das Auf und Ab beim Ölpreis, beim Gaspreis, auf den Aktienmärkten und auch im Hinblick auf die Anleihekurse. Also das wird uns jetzt eine Weile begleiten.
Es gibt auch noch einen zweiten Grund, der auch ökonomischer Natur in gewisser Weise ist, warum das, glaube ich, nicht endlos gehen wird, dieser Krieg. Und das ist die, sag mal, ökonomische Ineffizienz dieses Krieges. In dem Sinne, dass die Iraner mit 20.000 Euro-Drohnen angeflogen kommen und von den Amerikanern mit millionenteuren Patriots abgeschossen werden. Jetzt ist ja angeblich schon die ganze Produktion eines Jahres verballert worden in dem Krieg. Und das kann man ja nicht beliebig lange durchhalten, weil die nicht so schnell produzierbar sind.
Gleichzeitig, Herr Haukapp, Herr Feld, die US-Wirtschaft läuft deutlich besser als unsere, die wir je erlebt haben zu unserer Lebzeit. Es läuft. Es läuft. Es läuft im Silicon Valley. Der Dollar hat sich stabilisiert. Ja, die Staatsanleihe ist teurer als die deutsche Staatsanleihe, muss mehr zahlen. Gleichwohl, die Refinanzierung dieser Riesenschulden wird nicht in Zweifel gezogen. Es ist nach wie vor ein Safe Haven. Wir sehen das jedes Mal, wenn es auf der Welt rumst. Was tun die Leute? Sie kaufen vielleicht auch Schweizer Franken, aber sie kaufen US-Dollar. Also warum läuft Amerika eigentlich so gut?
Na gut, der einzige wirklich sichere Hafen im Hinblick auf Staatsanleihen in den entwickelten Ländern ist tatsächlich die Schweiz. Das sieht man schon, wie die Renditen runtergegangen sind. Woanders sind sie jetzt in den vergangenen 5-6 Jahren überall hochgegangen.
Aber die Schweiz hat nicht die Liquidität.
Nein, genau. Das ist ja mit ein Grund dafür, auch warum sie jetzt so runtergeht. Wenn da die große Nachfrage da ist und ist es so wenig auf dem Markt, dann hat man eben einen entsprechenden Effekt.
Einen besonders geschärften Blick auf die Probleme der deutschen Wirtschaft hat der Präsident des IFO-Instituts, Professor Clemens Fuest. Er war vorgestern zu Gast bei uns auf unserem Medienschiff Pioneer One. Ziemlich schonungslos, was er da zum Beispiel über Energieversorgung und Energiepreise sagt.
Also wir haben uns entschieden, ein Land zu sein, in dem Energie knapp ist. Das haben wir politisch alle gemeinsam so gewählt und die Konsequenzen müssen wir jetzt tragen. Also energieintensive Industrie hat keine Zukunft bei uns.
Das ist eine brutale Durchsage. Denn
ja, tut mir leid, ich würde gerne was anderes sagen, aber das haben wir einfach so entschieden und jetzt ist es halt so. Ne?
Fracking, neulich sprach mich jemand an, Energieexperte aus der Branche, sagte, wir hätten auch beim Fracking wie bei der Kernenergie 20 Jahre alte Vorurteile über die Gefährlichkeit, wir hätten sehr viel davon.
Ja, genau. Wir könnten schon in erheblichem Umfang Gas fördern. Aber auch da ist eben die Frage, ist das wirklich gewünscht? Finden wir dazu die Zustimmung? Die Leute, die dann da wohnen, wo gefrackt wird, obwohl die Technik sich stark verbessert hat, werden das nicht besonders mögen. Also es wird schwer sein, das durchzusetzen. Und das Problem ist, als Investor brauche ich ein Umfeld, dass das irgendwie stützt. Also es wird sehr schwer sein, Investoren zu gewinnen für Fracking, weil die genau wissen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ändern sich Mehrheiten und dann war es das wieder. Deshalb wird hier auch niemand mehr ein Kernkraftwerk bauen.
Tja, was soll ich sagen? Kriege, Krisen, Leistungsdruck, Energiepreise, die in die Höhe schießen. Wir haben kaum mehr Zeit auszuatmen. Wortwörtlich darüber sprechen wir im aktuellen achten Tag. Mit dem Lungenfacharzt Dr. Heinz Wilhelm Esser spreche ich über unsere atemlose Gesellschaft, über den Hype rund um Atemtechniken, über das tiefe Ein- und das längere Ausatmen. Auf meine, ich dachte ja eigentlich provokante Frage, ob wir eigentlich das Atmen verlernt haben, antwortet Dr. Esser: Haben wir das Atmen verlernt?
Ja, kann ich sehr klar darauf antworten und sehr kurz. Wir haben das Atmen verlernt, das richtige Atmen. Das Atmen, was effektiv ist, um unsere Lunge optimal mit sauerstoffreicher Luft zu füllen, aber auch um unser vegetatives Nervensystem, bestehend aus dem Sympathikus und Parasympathikus, die im besten Falle so zueinander stehen, die aber meistens zugunsten des Sympathikus stehen, aufgrund Lebensstil, aufgrund Lebenswandel, aufgrund politischer Themen, die uns gerade alle sehr unruhig werden lassen, wieder zugunsten des Parasympathikus zu verschieben. Und das alles geht, so profan es sich das auch anhört, mit der Atmung.
In unserem Gespräch geht es um die tatsächlichen Vorteile des richtigen Atmens, um den Anstieg von Lungenerkrankungen und Allergien und um die berühmt-berüchtigte Bauchatmung. Den Link zu diesem und zu allen anderen hier erwähnten Gesprächen finden Sie in den Shownotes. Das war unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doğan.